Liebe Zuhörer, wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise, zwar nicht ans Ende der Welt, aber in die Perspektive der Ewigkeit. Wir sprechen heute über ein Thema, das für viele fern, abstrakt oder sogar veraltet klingt und doch unser Leben im Hier und Jetzt schon massiv prägen kann, nämlich über den Himmel. In dieser Episode spreche ich mit Professor Dr. Stefan Holthaus, dem Rektor der FTH Gießen, darüber, was der Himmel eigentlich ist, wie es im Himmel sein wird und natürlich, wie man dorthin gelangt. Freuen Sie sich auf spannende Gedanken und Perspektiven, die schon für das Hier und Jetzt wirklich relevant sind. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FDR Podcast und wir steigen direkt ein. Los geht's. So, jetzt begrüße ich ihn hier ganz herzlich bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Holthaus.
Ja, ich freue mich auch.
Herr Holthaus, eine Frage zu Beginn, die vielleicht persönlich ist. Freuen Sie sich eigentlich auf den Himmel?
Gute Frage. Manchmal ja, manchmal nicht eigentlich. Also es ist so, glaube ich, wie es jedem geht. Es gibt schwere Tage, es gibt Lasten im Leben, es gibt Krankheiten, manchmal auch Schmerzen, keine Ahnung was. Und dann denkt man schon, wäre eigentlich ganz schön, wir wären schon im Himmel. Aber ehrlich gesagt, wenn Sie mich so fragen, an den meisten Tagen denke ich gar nicht drüber nach. Bin eher gefangen im Diesseits, im Hier und Jetzt, in meinen Aufgaben. Da ist der Himmel völlig aus den Gedanken rausgerutscht. Und manchmal finde ich sogar das Leben auf der Erde hier ziemlich gut. Und da denke ich, der Himmel kann ruhig ein bisschen warten.
Umso erstaunlicher die nächste Frage, die mir auf den Lippen brennt. Herr Holthaus, Sie haben mir mal gesagt, Sie würden gerne mal einen Podcast der FTH über den Himmel machen. Warum eigentlich?
Naja, weil mir irgendwann mal aufgefallen ist, wir reden ja viel zu wenig über den Himmel und denken viel zu wenig über den Himmel nach. Wir sind heute unglaublich stark, finde ich, mit dem Irdischen beschäftigt und ja an das Irdische richtig gekettet. Das Leben dreht sich ja nur um das Diesseits, um mich, um Wohlstand, um Arbeit, um Familie, um Steigerungen des Seins. Und da schoss mir schon vor langer Zeit mal durch den Kopf, wir haben den Himmel eigentlich verloren, die Ewigkeitsperspektive. Und gerade weil wir den Himmel ganz aus unserem Gedächtnis und unserem Denken und Leben entfernt haben, sind wir dazu verdammt, den Himmel auf Erden zu schaffen und uns nur noch mit der Erde zu beschäftigen, weil wir gar keine Entlastungsfunktion mehr haben, wie das früher der Fall war, wo Menschen ja viel stärker in dieser himmlischen Ewigkeitsperspektive ihr Leben gelebt haben. Und ich finde, deswegen der Podcast, wir müssten eher wieder die Ewigkeitsperspektive für uns entdecken.
Das heißt, Sie deuten hier schon zu Recht an, wir sind auch in dem Punkt als Christen gewissermaßen Kinder unserer Zeit. Das bringt mich zur nächsten Frage. Was denken denn die Menschen unserer Zeit, konkret die Deutschen, eigentlich über den Himmel?
Ja, es gab vor Jahren mal eine Umfrage im Auftrag der Bild-Zeitung, was die Menschen eigentlich über den Himmel denken. Das waren schon erschütternde Ergebnisse. Also es kam raus, dass nur 30% der Deutschen überhaupt glauben, dass es einen Himmel gibt im Sinne, wie ihn die Bibel beschreibt. Also ein Ort im Jenseits, wo Gott wohnt, wo auch die auferstandenen Menschen dann sein werden. Also die typische Ewigkeit des Paradies, sage ich mal. Ja, nur noch 30%. Also nicht mal jeder dritte Deutsche glaubt, dass es sowas gibt. 70% haben angegeben, nein, also so einen Ort gibt's nicht, obwohl sie sich auch freuen auf irgendwas Himmlisches, Paradiesisches. Aber auch da muss man klar sagen, der Himmel ist völlig aus der Perspektive der Menschen gerückt. Das Zweite, was die Umfrage aber klar machte, ist, bei den 70%, die nicht an einen wirklich real existierenden Jenseitshimmel glauben, sagen sehr viele, dass sie den Himmel hier quasi auf der Erde suchen und verbinden das quasi mit einer schönen Lebenszeit, mit Glück im Leben, mit Gelingen, mit Erfolg. Also auch bis mit himmlischen Vokabeln werden irdische Dinge verbunden im Leben. Und ich will mich dafür einsetzen, sagen sogar manche, den Himmel hier auf der Erde zu schaffen. Für mich, für andere, durch mein soziales Engagement. Das heißt, der Himmel ist einfach auf die Erde gerutscht für viele Menschen. Und das hat vor Jahren schon die Werbung mal aufgenommen, exemplarisch. Also wenn Sie sich heute Werbung auch anschauen, da wird häufig mit paradiesischen Himmelsvokabeln gearbeitet. Also kaufen Sie das und das Auto und Sie haben ein paradiesisch-himmlisches Fahrgefühl. Oder machen Sie Urlaub in der Karibik, es gibt dort paradiesische Strände und sowas. Das sind ja alles Symptome dafür, dass wir eigentlich das Ganze eher hier ins Irdische verbannt haben oder runtergezogen haben und dass man an Jenseitshimmel gar nicht mehr glaubt.
Würden Sie sagen, dass es auch ein Hinweis darauf ist, dass wir eine innere Sehnsucht haben, die sich dadurch nach außen hin äußert?
Auf jeden Fall. Die Bibel sagt ja, dass Gott in jeden Menschen die Ewigkeit hineingelegt hat. Im Alten Testament steht das. Das heißt, die Sehnsucht nach einer himmlischen Herrlichkeit, auch die auch nach dem Tod weitergeht und beginnt, ist eigentlich eine Ursehnsucht des Menschen. Deswegen finden wir Himmelsvorstellungen ja auch nicht nur im Christentum, sondern in faktisch allen anderen Religionen, die es gibt, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber selbst bei säkularen Zeitgenossen ist ja diese irdische Sehnsucht nach dem Himmel auch ein Ausdruck dessen, dass da mehr ist im Menschen und dass wir alle auch gerade angesichts unserer turbulenten Zeit, in der wir heute leben, uns eine tiefe Sehnsucht in uns haben und einen großen Wunsch in uns haben, dass es eines Tages einfach mal alles gut wird, alles schön wird, dass wir Frieden finden, dass wir Ruhe finden, vor allen Dingen in unserer Zeit. Das ist so die Ewigkeitssehnsucht in jedem Menschen.
Wir sprechen heute über den Himmel und da müssen wir natürlich die Frage stellen, wie kann man sich den Himmel denn eigentlich vorstellen?
Ja, gute Frage. Also persönliche Erfahrung habe ich natürlich nicht. Es ist auch nur einer mal zurückgekommen, sage ich mal, aus dem Himmel, das war Jesus. Aber es gibt natürlich in der Bibel, wenn ich da mal gleich ansetzen darf, eine ganze Menge Beschreibungen des Himmels. Ich muss gleich dazu sagen, diese Beschreibungen sind natürlich alles nur Annäherungen der Heiligen Schrift. Also in irdischen Worten zusammengefasst, was eigentlich nicht beschreibbar ist. Ja. Und da finden wir schon interessanterweise so Sachen wie, also der Himmel selber hat so Dimensionen wie goldene Gassen. Ja, das kennt man also ein bisschen. Also die goldene Stadt Jerusalem wird als Sinnbild mal bezeichnet für einen schönen Himmel. Noch wichtiger ist allerdings der Bibel, es ist ein Ort, wo es keine Krankheit mehr gibt. Kein Leid mehr gibt, kein Schmerzen. Gott wird alle Tränen abwischen. Ein wunderbares Bild in der Offenbarung über diese jenseitige Ewigkeit. Und das Allerwichtigste, was für mich auch der Kernpunkt des Himmels ist, ist der Ort, wo Gott wohnt und wo wir Jesus sehen werden. Jesus hat das in Johannes 14 sehr schön zusammengefasst, wo er gesagt hat, ich werde euch eine Stätte bereiten im Himmel zu seinen Jüngern und dann werdet ihr da sein, wo ich bin. Und deswegen geht es gar nicht um die Äußerlichkeiten, um den Glanz, die Gloria, Beschreibungen der Offenbarung, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie es im Himmel mal sein wird. Und da richten wir uns als Christen drauf auf und das ist eigentlich das Wesentliche, wie der Himmel eigentlich ist.
Nachdem Sie uns geschildert haben, wie wir uns den Himmel ungefähr vorstellen können nach biblischem Zeugnis, kann man auch etwas dazu sagen, wo sich der Himmel befindet?
Ja, das ist auch eine schöne Frage, finde ich, weil wir haben ihn ja noch nicht gesehen. Also selbst die Astronomen, die in das Weltall hinausschauen, haben den Himmel noch nicht entdeckt. Ich finde, da hilft uns ein Gedankenspiel, wenn ich das mit Ihnen mal machen darf. Vor Jahren hat mir mal ein Physiker Folgendes erklärt. Er hat mir das erklärt, wo wohnt eigentlich Gott, war die Frage. Und er hat gesagt, stell dir mal vor, du wärst nicht ein dreidimensionales Wesen als Mensch, also mit Länge, Breite und Höhe, sondern nur ein zweidimensionaler Mensch, was diese Dimensionen angeht. Das heißt auf Deutsch, du hättest nur Länge und Breite, aber keine Höhe, keine Tiefe. Das heißt, du könntest nicht nach oben schauen, weil oben gibt's ja gar nicht in der Dimension und nach unten auch nicht. Also du wärst quasi platt wie ein Flunder, sage ich jetzt mal. Im Bild kann man sich kaum vorstellen, aber ich denke, man kann dadurch einiges veranschaulichen. So. Und dann sagte er zu mir, jetzt stell dir mal vor, dass Gott und der Himmel, sein Wohnort, wären die dritte Dimension, ja, oder dreidimensional. Das hat folgende Bewandtnis, dass ein dreidimensionales Wesen für ein zweidimensionales Wesen ja eigentlich praktisch fast unsichtbar ist. Denn selbst wenn dieses Wesen nur 1 Zentimeter über dir wäre, könntest du es nicht sehen, weil du kannst ja nicht nach oben schauen. Das heißt, du siehst immer nur dieses Wesen schemenhaft. Also sobald es diese zweite Dimension natürlich auch umfasst, sieht man es aber nur zum Teil, nur schemenhaft, weil das meiste ist ja verdeckt, ja, und ist unsichtbar. Und wenn wir das mal auf uns übertragen, wir sind ja dreidimensional, also wenn man mal sich vorstellt, sagt er, dass Gott ein mehrdimensionales Wesen ist, dann kann es sein, dass Gott dir ganz nahe ist, also praktisch so wie die Luft ganz nahe ist und du siehst ihn trotzdem nicht. Und da wir als Menschen ja nicht Gott sind, Gott sei Dank, sondern auch Grenzen haben, auch in der Dimensionalität unseres Daseins, ist es ein schönes Bild, dass man sagt, Gott ist zwar auf der einen Seite unbegreiflich, man kann ihn nicht sehen und trotzdem ist er uns ganz nah. Und da gibt es eine ganze Reihe interessanter Bibelstellen, die sowas andeuten. Zum Beispiel sagt Paulus auf der Areopagrede mal in Athen, Gott ist nicht fern von jedem von euch. Oder genauer im nächsten Vers heißt es dann, Vers 28, in Gott leben, weben und sind wir. Natürlich auch ein Sinnspruch, den man interpretieren muss, aber es bedeutet doch, Gott ist uns ganz, ganz nahe. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. Ja, also Gott ist kein ferner Gott, Gott ist kein Gott in einer jenseitigen Galaxie, sondern der Himmel als sein Wohnort und damit er selbst als Person ist dir näher eigentlich als die Luft, die dich umgibt. Und das fand ich ein sehr schöner Gedanke oder ein Gedankenexperiment, dass selbst der Wohnort Gottes, der Himmel, zum Greifen nahe ist. Er ist uns nicht fern.
Vielen Dank, das war sehr anschaulich. Nachdem wir jetzt wissen, wie der Himmel sein wird und wo er ist, ist natürlich die ganz zentrale Frage, wie kommt man denn eigentlich in den Himmel?
Ja, das ist eigentlich die zentrale Frage ja in der Bibel, auch im Neuen Testament. Ich wurde ein bisschen gestoßen aus diesem Text heraus in Johannes 14, den ich schon erwähnt habe. Da sagt Jesus mal zu seinen Jüngern, ja, ich werde euch eine Wohnung bereiten, also wenn ich nicht mehr da bin, im Himmel. Und das Schöne ist, wenn Jesus uns eine Wohnung bereitet, dann heißt das eigentlich, ihr seid willkommen. Ihr kommt in vorbereitete Verhältnisse. Das ist eigentlich der Himmel. Das heißt, auf Deutsch, du kommst vor die Himmelstür, wenn ich dieses Bild mal aufgreifen darf, und da ist das Zimmer schon vorbereitet, schon gemacht für dich. Im Grunde ist es ein Bild dafür, du kommst nach zu Hause. Also du kommst zurück zu deiner himmlischen Heimat, wo du eigentlich hingehörst. Er wird uns eine Wohnung bereiten im Himmel. Und dann kommt was ganz Eigentümliches, dann im übernächsten Vers, dass der Apostel Thomas, der ja schon mit Jesus länger unterwegs war, den Satz ausspricht, Herr, wir wissen den Weg in den Himmel nicht. Also selbst die, die nah bei Jesus waren, wussten eigentlich nicht, wie komme ich denn in den Himmel? Und dann gibt Jesus diese berühmte Antwort, die viele Christen kennen in Johannes 14, Vers 6. Es ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wie ich in den Himmel komme. Sie heißt ganz einfach, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also das ist eigentlich der Schlüssel zum Himmel, so will ich das mal sagen. Diese einfache, aber fundamentale Botschaft, dass durch Jesus ich den Zutritt zur himmlischen Herrlichkeit bekomme. Und das wird ja dann im Johannesevangelium noch entfaltet, wie das konkret geht. Durch Sündenbekenntnis, durch Buße, durch Umkehr, durch den Tod Jesu dann am Ende, der ja stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Und von daher uns die Dimension der Ewigkeit wieder aufschließt. Ja? Und deswegen ist die Frage, wie ich in den Himmel komme, eigentlich mit einem Wort zu beantworten, durch Jesus.
Jetzt haben wir in dieser Folge den Blick nach vorne gerichtet in die Zukunft. Lassen Sie uns zum Schluss noch die Frage klären, welche Bedeutung hat denn der Blick auf den Himmel in die Ewigkeit für unser Leben heute im Hier und Jetzt?
Ja, genau. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste an diesem Podcast. Das eine ist ja zu glauben, dass es einen Himmel gibt und dass man auch weiß, wie man in den Himmel kommt, ist sehr entscheidend. Aber was heißt das jetzt für uns heute praktisch hier? Und da sind mir mehrere Dimensionen oder mehrere Zusammenhänge sehr wichtig. Das allererste ist, der Himmel ist natürlich für uns, auch die wir an Gott glauben, an Christus glauben, die große Hoffnungsbotschaft, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Ich bin mittlerweile in einem Lebensalter, da ist man mehr auf Beerdigungen als auf Hochzeiten. Das ist einfach so, ja. Und jedes Mal, wenn ich bei einer Beerdigung bin und an offenen Gräbern stehe, dann merke ich schon den Unterschied. Also ob jemand gottgläubig ist, ob jemand Christus vertraut hat und weiß, wo er hingeht und Menschen, die das nicht sagen können. Früher hat man so gesagt, auch in christlichen Kreisen, das Schönste kommt noch. Das bedeutete einfach, mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern wir leben hier eine kurze Zeit, wie man früher sagte, in einem Jammertal, also auch mit Schwierigkeiten und mit Problemen. Aber das alles kann ich irgendwie ertragen, weil ich weiß, es gibt noch eine Zukunft. Es gibt einen Ausweg. Es gibt das Schönste, das noch kommt. Und das ist mir wichtig beim Thema Himmel. Wir können mit dem Irdischen hier heute anders umgehen, weil wir wissen, es ist noch nicht vorbei. Dieses Diesseits ist nur eine Durchgangsstation. Es ist, wie Bonhoeffer immer sagte, das Vorletzte, aber nicht das Letzte. Und selbst in unseren Gemeinden und auch in unseren christlichen Kreisen habe ich manchmal den Eindruck, dass wir so leben, als wäre das Diesseits hier das Letzte. Und wir sehen nicht, dass es nur eine Übergangsstation ist zu dem, was eigentlich noch kommt. Und das ist der Himmel. Ich würde das mal so mit einem Beispiel verdeutlichen wollen. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man sich ein Fußballspiel anschaut. Deutschland spielt gegen England, sagen wir mal, die Nationalmannschaft. Und man weiß vorher schon, wie das Spiel ausgeht. Mag sein, dass das Spiel dann ein bisschen langweilig ist, aber ich stelle mir das dann so vor, dass die Engländer vielleicht plötzlich 2-0 führen und die große Depression bricht schon aus im Stadion und keiner klatscht mehr und alle haben Deutschland aufgegeben, wie die Deutschen ja so gerne auch sind, ja. Und dann sofort alles negativ und der Trainer muss rausgeschmissen werden und so. Aber ich weiß als Zuschauer, dass Deutschland am Ende 3-2 gewinnt. So. Und ich glaube, dass unter diesem Aspekt wir unser Leben auch anders führen können. Auch mit allen Schwierigkeiten und allen Tränen, die jetzt da sind, dass wir wissen, am Ende geht's gut aus. Und das gibt unglaublich viel Hoffnung. Und was die Welt heute braucht, ist ja gerade Hoffnung. Hoffnung auf bessere Zeiten. Und das dürfen wir als Christen wissen. Es ist mehr als eine Vertröstung auf das Jenseits, sondern es ist ein Trost aus dem Jenseits für das Jetzt. Das macht mich gelassener in vielen Dingen, weil ich weiß, das ist hier nicht alles. Und von der Ewigkeit her zu leben und von der Ewigkeit her zu denken, wer das tut, den kann eigentlich das Leben heute nicht mehr schrecken. Weil Gott uns diese Ewigkeitshoffnung ins Herz gelegt hat, kann ich heute anders leben.